33 Jahren in Diensten von Sauber. Seit über 25 Jahren Teammanager in der Formel 1. Beat Zehnder ist eine wahre Legende. Sowohl im Fahrerlager der Formel 1 als auch in der Fabrik in Hinwil. Zum 50-jährigen Jubiläum von Sauber erinnert sich Beat Zehnder gemeinsam mit unserem Christian an drei bewegte Jahrzehnte zurück. Vom Einstieg als Mechaniker über den zunächst unerwünschten Job als Teammanager bis hin zur Sauber-Talentschmiede und der Zeit mit BMW.
Also, es war relativ speziell für mich, weil ich hatte mich nie für Rennsport interessiert. Ich habe nie ein Formel-1-Rennen oder sonst irgendeine Motorsport-Veranstaltung besucht. Ich habe mich 1987 bei Sauber beworben. Ich war Maschinenmechaniker bei einer Firma, die hieß Sulzer in Winterthur. Sulzer war der bedeutendste und der größte Hersteller von Schiffsmotoren. Also das sind dann Motoren, die sind irgendwie 13 Meter hoch und 18 Meter lang, also tüchtige Vehikel. Da habe ich meine Ausbildung gemacht, nur wurde die Produktion dann eingestellt in der Schweiz und mir wurde angeboten, zurück in die Produktion, also drehen, fräsen. Das hat mir nicht so geschmeckt. Und per Zufall, habe ich ein Interview gesehen in einer regionalen Zeitschrift im Zürcher Oberländer, das Pepe Sauber AG sucht Rennsportmechaniker. Jetzt muss man wissen, das war 1987 und 87 war der Name Sauber in der Schweiz nicht existent. Aber wie auch Rennsport war eigentlich nicht existent. Wir hatten ein paar Bergrennen. Klar, es gab den Marc Suhr, es gab den Clay Regazzoni und den Seppi Siffer. Aber ansonsten war wenig Motorsportbegeisterung in der Schweiz. Ich habe mich dann beworben. Ich wurde zu einem Gespräch eingeladen von Peter. Das Gespräch hat, ich würde sagen, maximal 15 Minuten gedauert. Er hat dann gesagt, Herr Zehnder, mit 21 sicher zu jung. Dann keine Rennsporterfahrung, aber schlimmste von allem nicht mal Interesse am Rennsport, weil ich bin bei ihm in den Workshop, in die Firma reingelaufen und da waren diese wunderschönen Gruppe C-Autos oder ein wunderschönes Gruppe C-Autos und ich hatte keinen blassen Dunst, was er mit diesen Teilen macht. Also das erste Gespräch war dann relativ kurz. Nach drei Wochen hat mich nicht in Ruhe gelassen, nach drei Wochen habe ich ihn nochmal kontaktiert. Ich wurde noch einmal eingeladen und ich glaube, der einzige Grund, wieso, dass er mich dann engagiert hat, eingestellt hat, war, weil er sonst niemanden gefunden hat. Wie gesagt, Sauber war nicht existent. Er hat dringend Mechaniker gebraucht und ich war halt der Erste, der da war, deswegen hat er mich eingestellt. Ja, wir waren eine ganz, ganz kleine Crew. Für das, dass wir 88, also ich habe am 1. Februar 88 begonnen, für das, dass wir dann schon das Werksteam waren, das Sauber Mercedes Werksteam mit diesem wunderschönen AEG Olympia Auto. Wir waren eine sehr kleine Crew, also da war der Peter Sauber, der selber tagsüber im Blaumann rumgelaufen ist und geschweißt hat. Da war der Max Welti, unser Teammanager, der Leo Rest, der technische Direktor. Wir hatten eine Assistentin, einen Chefmechaniker und ich war dann der vierte Mechaniker. Und mit dieser kleinen Crew mussten wir dann, oder haben wir Autos aufgebaut. Und damals Aluminium-Chassis, also wir haben die Chassis selber gebaut, die Bleche gebogen, gelocht, verleimt, vernietet, Querlenker, Hülsschalen halb gebogen, geschweißt. Also wir haben bis auf das Getriebe und den Motor und logischerweise die Karosserie, wobei auch da haben wir teilweise selber viel gemacht, haben wir das ganze Auto komplett selber hergestellt. Und das war eine Wahnsinnsangelegenheit mit so wenigen Leuten. Also wir haben des Öfteren in der Firma geschlafen. Häufig ist die Frau, die Christiane Sauber, abends mit dem Abendessen in die Werkstatt gekommen. Wir haben dann die Arbeitstische geräumt, ein Tischtuch draufgelegt und haben dann zusammen Abend gegessen. Das ganze Team zusammen. Und es war eine ganz spezielle Erfahrung. Und ich denke, was mich fasziniert hat von Anfang an, was mich auch heute noch fasziniert, das ist Teamwork, also Teamgeist, dass man mit wenigen Leuten mit einer Gruppe verrückter Dinge bewerkstelligen kann, die es eigentlich sonst nicht gibt, die sonst nicht möglich wären. Genau. Nein, aber Startup, ja, weil Sauber gibt es ja schon seit 50 Jahren. Also Sauber hat es auch da schon, muss ich überlegen, 19 oder fast 20 Jahre gegeben. Aber, wie gesagt, man kennt die Geschichte von Peter mit den ersten Autos, die er gebaut hat, dann bis zur Sportwagenzeit. Und also im heutigen Zeitpunkt würde man schon sagen, anhand der Anzahl Leute, dass es schon eher ein Startup war als was anderes. Also die Geschichte wiederholt sich ja. Wir werden ab und zu verlassen von einem deutschen Autohersteller. Das war damals 1991 auch eine große Finanzkrise weltweit. Dann haben wir uns die 91er Saison, nachdem dass wir 89 und 90 Weltmeister geworden sind, haben wir uns die Saison 91 komplett anders vorgestellt, aber wir hatten einen neuen Motor, den Mercedes eingeführt hat. Das war ein flacher V12. Etwas vom kompliziertesten vermutlich im Rennsport, was ich je gesehen habe. Und es hat zu Beginn vor allem Leistung gefehlt. Die Resultate blieben aus. Wir haben nur ein Rennen gewinnen können. Das letzte in der Saison. Also der sportliche Erfolg blieb aus. Die Finanzkrise, und dann hat sich Mercedes dazu entschieden, dass sie generell aufhören mit dem internationalen Motorsport. Und der Plan war ja schon, dass wir zusammen mit Mercedes in die Formel 1 gehen. 1992 hatten wir ein Zwischenjahr. Wir haben keinen Rennsport gemacht, 1992. Und der Peter zusammen mit dem Leo und sicher anderen Stakeholders haben dann entschieden, dass wir den Versuch wagen, in die Formel 1 einzusteigen. Der Peter hat da damals einen wunderschönen Ausdruck gesagt. Er hat gesagt, also weil uns wurde auch angeboten, dass wir andere Dinge machen, auch für Mercedes, ein Auto veredeln, also PKWs veredeln. Mhm. Und der Peter hat gesagt, wenn wir unseren Leuten den Motorsport wegnehmen, dann ist es so, wie wenn wir einer Fußballmannschaft den Fußball wegnehmen und wir funktionieren nicht mehr. Also es war ein Risiko, das der Peter getragen hat. Ob sich es gelohnt hat, wissen wir noch nicht. Wenn wir sehen, wir sind ein KMU, ein kleines mittelständiges Unternehmen. Wir sind spezialisiert führend im Verbundstoff, wir sind führend in Rapid Prototype, also 3D-Printen. Wir printen ja in der Schweiz jetzt auch mittlerweile Aluminium. Also wir können schon sehr viel. Also auch ohne Formel 1 hätten wir eine Daseinsberechtigung, aber auch heute noch. Also der Sport ist das, was uns antreibt. Jesus Gott, das weiß der Peter besser als ich. Ich würde mal sagen 100, 120 vielleicht. Der Schritt ist gekommen, logischerweise als Werksteam von Mercedes 88. Wir waren viel zu wenig Leute im ersten Jahr, um Rennen zu betreiben. Peter hat dann seine Köfferli-Mechaniker, also das waren Leute, die früher bei ihm gearbeitet haben, die wir mitgenommen haben zu Rennen, überhaupt um Rennen zu bestreiten, Räder zu wechseln, nachzutanken. Aber nach dem ersten Jahr, also nach 88, 89, hat die Größe der Firma schon recht zugenommen. Wenn ich mich recht erinnere, auch da weiß der Peter sicher mehr, waren wir, als wir Le Mans gewonnen hat, waren wir, ich denke, 80 Leute in Hinwil. Und ich würde sagen 120 dann beim F1-Start. Auch das Zufall. So siehst mein Leben besteht aus Zufällen. Meine Vorgängerin, also ich war 89 war ich Nummer 1, also Fahrzeug, Nummer 1 Mechaniker an einem Auto. Dann 92 war ich verantwortlich für die Vorbereitung, in dem Jahr, in dem wir nicht gefahren sind. Vorbereitung Formel 1. Ich war bei 10 Rennen, habe mir angeschaut, wie die Trucks aufgebaut sind, die Garageninstallation, was man alles braucht, weil das Arbeitsumfeld der Formel 1 war doch bedeutend weiterentwickelter als wir bei uns in der Gruppe C. 93 war ich dann Chefmechaniker und es ist so gekommen, wir hatten eine Teammanagerin, meine Vorgängerin, und ich kenne ein paar Gründe, aber ich kenne nicht alle, und sie wurde dann zwischen zwei Rennen wurde sie entlassen. Ich weiß ganz genau noch, wann es war. Silverstone, 94 nach dem Rennen. Früher war es so in Silverstone, du hattest das alte Paddock und eine riesen Grasfläche, da war immer ein Konzert, der Eddie Jordan hat Schlagzeug gespielt, es waren, der George Harrison hat Gitarre gespielt, es waren die Purple-Leute auf der Bühne. Es war immer ein Riesenfest und ich war schon, würde sagen, genügend alkoholisiert, als mir der Peter Sauber auf die Schulter klopft und sagt, wir müssen uns morgen unterhalten in der Firma. Ich habe nur gesagt, am Montag hat er mich darüber informiert, dass meine Vorgängerin entlassen wurde und dass ich jetzt diesen Job machen muss. Und ich habe ihm gesagt, kommt nicht in Frage. Ich kann das nicht. Wie soll ich? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie für mich selber einen Flug gebucht oder ein Hotel. Und plötzlich hätte ich es für ein Team machen müssen. Und er hat gesagt, doch, aber wir haben keine andere Möglichkeit. Ich habe mir dann 24 Stunden Bedenkzeit ausgehandelt. Nach 24 Stunden habe ich gesagt, nein, ich mache es nicht. Und der Peter Sauber hat dann eine Alternative gebracht. Der Herr war etwas älter als ich, aber sein Hauptproblem war, er hat absolut kein Englisch gesprochen. Und ja, dann haben wir uns halt darauf geeinigt, dass ich denn das doch mache. Und ich war dann von Hockenheim oder nach Silverstone 94 bis Ende der Saison war ich Chefmechaniker tagsüber und habe dann Abends um sieben bin ich aus der Werkstatt und oben ins Büro und über Nacht habe ich dann das Team gemanagt. Von der Motorenseite nicht ganz einfach. Der Motor war, das war ja, wir haben die Motorenformel von 3,5 Liter zurückgeschraubt auf 3 Liter. Wir haben ja den Motor bekommen, der Michael gefahren hat, 94, hatten wir dann 95, aber der wurde im Prinzip nur ausgebüxt. Also man hat dann relativ einfach, hat man einen halben Liter Hubraum weggenommen. Er war nicht sehr zuverlässig, er war nicht sehr stark. Also war sicher nicht der Beste in dem Jahr. Was sehr erfreulich war und ich denke, worauf wir heute noch sehr stolz sein können, ist, wir haben zwei Mega-Sponsoren, die heute noch in der Formel 1 sind, haben wir in die Formel 1 geholt. Also die waren, wie gesagt, das Petronas, Red Bull, waren zuerst bei uns. Red Bull dann vertiefter später, weil die waren ja noch dann Mehrheitsaktionär in der Firma. Und ich denke, das war einer der wichtigsten Schritte vermutlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass ohne diese zwei Partner hätte es uns bald nicht mehr gegeben. Und auch das ist wieder Peter Sauber zuzuschreiben, der mit seiner sehr seriösen, sehr überzeugenden Art auch solche Deals zustande gebracht hat. Jetzt muss man da natürlich schon ein bisschen differenziert das Ganze anschauen. Als privates Team, als kleines Team, bist du natürlich eher prädestiniert, Talentschmiede zu sein als ein Großer, weil ein Großer wird nie einen Newcomer nehmen. Aber du hast recht, also wir haben doch einige Talente gespottet und zu Erfolgen verholfen. Also der Kimi, einmal Weltmeister, er müsste dreimal Weltmeister sein, wenn der McLaren nicht so oft zusammengebrochen wäre. Sebastian, viermal, dann wenn wir zurückschreiben, der Michael hat bei uns begonnen mit dem Heinz Harald und dem Karl. Michael, Heinz Harald, Karl, das war ein Projekt von Peter Sauber und von Jochen Erpasch. Wie hat man das empfunden? Jeder junge Fahrer ist anders. Der eine überzeugt dich von Beginn, ein anderer braucht etwas mehr Zeit. Also ich erinnere an Felipe Massa, ist er doch ein- oder zweimal Vize-Weltmeister geworden. Der Felipe hat bei uns 2002 begonnen. Wir haben sein Speed, sein Talent erkannt, aber der Felipe war 2002, war er mental, im Kopf war er nicht bereit für die Formel 1. Er ist dann 2003 zu Ferrari zurück, als Testfahrer, hat dann einen sehr guten Lehrmeister gehabt mit dem Michael, ist dann 2004 wieder zu uns gekommen und war ein komplett anderer Mensch. Also es kann auch sein, dass ein Fahrer Zeit braucht oder mehr Zeit als andere. Häufiger gibt man dem Fahrer diese Zeit nicht mehr, ist auch verständlich. Und dann arbeitest du mit, dann haben wir gearbeitet. Kimi war eine ganz spezielle Persönlichkeit, er ist seinen Weg gegangen, er hat immer gemacht, was er wollte. Er war unheimlich schnell, er ist mit jedem Auto, gut oder schlechtes Setup, ist er eigentlich sehr schnell gefahren. Dürfen aber auch nicht vergessen, dass der Nick, okay, der Nick war im zweiten Jahr damals, hat den Kimi gebügelt, also ja, war schneller über die Saison gesehen. Dann später Sebastian. Sebastian hat, hoffe, das nimmt er mir nicht übel, hat er bei den ersten Tests hat er nicht so überzeugt. Okay. Sebastian war einer, der so das Aha-Erlebnis brauchte, das Klick-Erlebnis. Seine allererste Practice-Session 2000 und lass mich überlegen, 7 in der Türkei war es vermutlich, hat er eine Wahnsinnsrunde hingelegt, war mit Abstand schnellster. Also der Sebastian hat so ein bisschen einen Klick gebraucht. Robert unheimlich gut, unheimlich fokussiert, vermutlich der meist fokussierte Fahrer damals, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Und dann zuletzt, wenn wir von richtigen Talenten ausgehen, Charles, der doch einiges in sich vereint zwischen Kimi und Robert. Also der Charles ist nicht nur extrem schnell, er versucht auch alles zu verstehen auf der technischen Seite. Und der Charles ist vermutlich der Fahrer mit dem größten Maß an Selbstkritik. Also der Charles ist nicht einer, der zuerst den anderen Schuld gibt. Der Charles sucht Fehler immer zuerst bei sich selber. Ach, das ist schwierig zu sagen. Das ist extrem schwierig. Ich glaube, jede Ära, jede Zeitspanne hat was Besonderes. Früher, wenn ich mich recht erinnere, waren wir mit 27 Leuten bei unserem ersten Rennen in Kailami. Heute, zwischendurch hatten wir eine BMW-Zeit mit 150 Leuten oder 120 Leuten. Was sicher schöner war früher, viel weniger Politik. Es ging viel mehr um den Sport, es ging viel mehr um die Zukunft des Sports. Und ich denke, der große Unterschied zu heute ist, dass früher war ein Team Principal in der Regel der Eigentümer der Firma. So, die Teamchefs, die mussten schauen, dass wir Reglemente auf die Beine stellen, technische, sportliche Reglemente, damit unser Sport eine Zukunft hat. Heute sehe ich das nicht immer so. Heute sehe ich, dass es, heute sind Teamchefs in der Regel hoch, wenn nicht überbezahlte Manager, die in erster Linie zu ihrem eigenen Team und ihr eigenes Produkt schauen. Und da ist die Sichtweise schon zum Teil sehr, sehr kurz. Aber Ende 90er Jahre war sehr interessant, mit dem Jean Alesi zusammenzuarbeiten. War höchst interessant. Der Jean, ein absoluter Spinner, wenn er im Auto sitzt. Und der charmanteste Typ, wenn er einen Helm auszieht. Wir hatten auch zwischendurch eine lustige Zeit mit Larini, Fontana und Morbidelli. 3 Fahrer auf einem Auto in einem Jahr. Keiner war gut. Nein, das kann man so sagen. Also ich darf das. Und dann natürlich, wie gesagt, 2001. Das war dann schon das Highlight. Also mit dem Kimi und mit dem Nick zusammen, so eine Saison auf die Beine zu stellen, als privates Team Vierter in der Weltmeisterschaft zu werden, das war schon damals das Höchste für uns. Natürlich eine Riesenfreude, für mich eine Wahnsinnsfreude für den Peter Sauber, weil der Peter war, schlag mich tot, der Peter war 2005, war 61 vermutlich, oder 62. Und ich habe mich richtig gefreut, dass er die Firma, die er aufgebaut hat, über so viele Jahre, dass er die in feste Hände und in gute Hände geben konnte. Es war nicht immer ganz einfach mit BMW. Das war uns klar, als wir mit dem Projekt begonnen haben. BMW, ein Weltkonzern, Sauber, eine kleine Firma in der Schweiz, und da so die gleichen Nenner zu finden, Arbeitsweisen angeht. Wir haben, bei uns sind Entscheidungswege in Hinwil waren viel, viel kürzer als in München. In der Regel, wenn es ein Problem gab, haben wir eine Taskforce gebildet, mit einer Menge Leute, damit die Verantwortung auf vielen Schultern lasten konnte. Und das war eigentlich nicht so unsere Arbeitsweise. Aber wir haben uns dann sehr schnell aneinander gewöhnt, und wir waren dann doch auch vor allem 2008 sehr erfolgreich. Ja, und dann 2009 natürlich ein Riesenschocker. Ein Wahnsinnsschocker, dass die mir nichts, dir nichts, auch der Herr Tyson hat bis am Tag der Entscheidung nichts davon gewusst. Das war eine Entscheidung des Vorstandes. War sehr, 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 sehr schade. Auf die eine Seite hatten wir noch viel vor zusammen. Wir wollten Weltmeister werden. Wir haben wirklich sehr vieles daran gesetzt, auch wenn die Saison 2009 nicht sehr gut gelaufen ist für uns. Auf die andere Seite haben wir gewusst, dass natürlich ab jetzt massive Einschränkungen auf uns zukommen. Also zuerst war mal, wer kauft die Firma? Das war ja lange nicht klar. Es hat dann einen Fake-Käufer gegeben mit Quadpack, dem man lange nachgerannt ist. Da hat sich relativ spät dann herauskristallisiert, dass es wirklich ein Fake war und kein ernsthafter Käufer. Dann die Zeit, als Peter Sauber sich darum bemüht hat, die Firma zusammen mit dem Unischer Kaltenborn, die Firma zu akzeptablen Konditionen zurückbekommen und dann schlussendlich doch auch. Wir haben unsere Teilnehmerlizenz verloren, weil wir konnten uns nicht anmelden, solange dass wir keinen Eigentümer hatten. Und der Platz in der Formel 1 wurde eingenommen von All American Racing, die es auch nie gegeben hat. Aber die waren damals, hatten die eigentlich unseren Platz, unseren Teilnehmerplatz. Und wir wussten über Wochen, Monate nicht, ob wir überhaupt weiterrennen fahren können. Dann zur selben Zeit mussten wir etwa 170 Leute entlassen, weil uns klar war, dass wenn wir ein privates Team sind, dann können wir nicht mehr so haushalten wie ein Werksteam. Also wir mussten 170 Leute entlassen und das war für mich eine ganz, ganz schlimme Zeit, weil wir mussten doch Leute entlassen, die ich länger gekannt habe, deren Familie ich gekannt habe. Und das war wirklich eine brutale Zeit, auch für Peter. Es ist, also wenn wir dann weiter zurückblicken, 2010, dass Peter und Monisha das zustande gebracht haben, dass wir überhaupt fahren konnten. Weil wenn du unser Auto aus 2010 anschaust, da war Bridgestone auf dem Auto und das Sauber-Logo und ich glaube sonst nichts. Und wir hatten dann später in der Saison hatten wir noch einen japanischen Sponsor, Haarwuchsmittel. Passt natürlich, hat natürlich gepasst. Also dass wir die 2010er-Saison überhaupt bestreiten konnten, zu Ende fahren konnten, das war schon ein Wunder an und für sich. 2011 hatten wir dann, jetzt muss ich überlegen, siehst du, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. War jetzt der Checo schon 2011?
Checo müsste 2013 ist er dann zu McLaren, war der ein oder zwei Jahre bei euch?
Der war zwei Jahre bei uns. Ja, schauen wir. Logischerweise hat er da einen Unfall gehabt. Also 2011, natürlich dann wieder Peter mit seiner Art, mit seiner seriösen, überzeugenden Art, hat dann Telmex bewegen können, dass sie bei uns einsteigen. Und 2011 war dann schon finanziell auf jeden Fall ein besseres Jahr als 2010. Und dann ging es ja dann eigentlich flott vorwärts, 12 und 13. Also 12 war dann ein sehr gutes Jahr mit 4 Podiumsplätzen. Der Checo ist über sich herausgewachsen. Der Kamui werde ich nie vergessen. 3. Platz in Suzuka. Nach dem Rennen da war es schon dunkel, ist er vor die Haupttribünen und da waren immer noch Tausende von Leuten und das Blitzlichtgewitter. Da lief es mir kalten Rücken runter. Also 2012 war ein gutes Jahr, 2013 schwierig zu Beginn. Pirelli musste dann die Form der Reifen wechseln nach den vielen Reifenplatzen in Silverstone. Und von der zweiten Saisonhälfte hat das Auto wieder besser gepasst. Also bis da muss ich sagen, ich glaube ein Leben wie ein normales privates Team. Man wird nicht reich, aber man hat doch die Mittel, um zu überleben und um Entwicklung zu betreiben. Aber auch da, man braucht natürlich gute Sponsoren und mit Telmex hatten wir wirklich einen verlässlichen Partner. Und die Krise hat dann effektiv 2014 begonnen. Da waren dann drei sehr, sehr schwierige Jahre. Finanziell, 2014 sportlich auch. Der V6 wurde eingeführt. Wie wir wissen, war unser der Motor, den wir hatten 2014, war sicher nicht der stärkste, eher vermutlich am unteren Ende der Tabelle. Er war nicht zuverlässig, sehr viele Motorenschäden. Also sportlich ging es uns da nicht gut. Und was uns wirklich beinahe das Genick gebrochen hat, war, dass der V6 auf einmal so viel teurer war als der V8. Also der war mehr als doppelt so teuer. Und über die Motorenkosten wurden wir relativ kurzfristig informiert. Ich denke, es war Oktober 2013. Und wenn du plötzlich, sagen wir mal, eine zweistellige Millionenzahl an Ausgaben nur für Motor und Getriebe mehr hast, zu einer Zeit, wo es eh schwer war, Sponsoren zu finden, unsere Schulden haben sich von da an einfach angehäuft und wir konnten die nicht mehr abbauen. Daraus resultieren dann natürlich sportlich nichts mehr gekommen. Wir hatten kein Geld, um Autos zu entwickeln. Wir haben sehr viele Leute in Schlüsselpositionen verloren, weil wir nicht mal Geld hatten, Ideen voranzutreiben. Wenn wir sie entwickeln konnten, hatte man vermutlich kein Geld, um Kohlefaser zu kaufen, um neue Frontflügel herzustellen. Also das waren dann schon die sehr schwarzen Jahre der Firma selber, bis der neue Eigentümer uns übernommen hat. Ja, es ist immer noch so. Wir müssen das Beste aus der momentanen Situation machen. Und es ist halt so, dass wir eine Zweiklassengesellschaft haben in der Formel 1 mit drei Teams, die Budgets haben, da können wir nicht mal träumen davon. Und es ist ja auch kein Wunder, dass ich sage, ich weiß nicht, von den letzten 100 Rennen, vermutlich waren es mehr, nur 10-mal oder 11-mal jemand anderen auf dem Podium war als von den drei Großen. Also jetzt ist es nach der Übernahme vom Team ging es zuerst mal darum, zu stabilisieren, dann wieder aufzubauen. Wir sind jetzt knapp 500 Leute. Das ist unser Soll. Da wollten wir hin, da sind wir jetzt. Also jetzt geht es darum, uns wieder zu etablieren und dann natürlich in der Hoffnung, dass mit der Einführung Budget Cap nächstes Jahr und dann auch mit der Einführung des neuen technischen Reglements, dass wir dann mehr Chancengleichheit, bessere Rennen haben. Ich denke, das muss das Ziel sein eines jedes Teams und natürlich auch eines Eigentümers, weil wieso willst du so viel Geld ausgeben, wenn du nur hinterher fährst und wenn du nur ein Podium einfahren kannst, wenn es den sechs Top-Autos wirklich, wenn die Unfälle bauen und wenn die nicht ins Ziel kommen. Und das ist falsch in der Formel 1. Und da müssen wir wieder auf ein Level, wo wir, es muss nicht sein, es wird auch nicht sein, dass Sauber Seriensieger wird. Aber wenn wir einen sehr guten Tag haben und einer der Top 3 einen schlechten Tag, dann muss es so sein, dass wir aufs Podium fahren können. Und da müssen wir hin. Aber da wieder, was ich vorher schon gesagt habe, der Unterschied ist, Team Principals sind keine Eigentümer mehr.
Du willst noch mehr über die Geschichte des Sauber-Rennstalls erfahren? Kein Problem. Unser ausführliches Interview mit Firmengründer Peter Sauber steckt voller spannender Anekdoten. Und wenn du zukünftig keines unserer Videos verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Danke!